Ich sag Spillover, was sagst du?
Großes Fragezeichen.
Zeichnest du das oder sagst du das?
Ich zeichne es.
Sehr
Großes
gut.
Fragezeichen gezeichnet. Das war zumindest so das Erste, was ich gedacht habe. Weil als ich Spillover gehört habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist denn das?
Und was denkst du jetzt?
Ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und jetzt, glaube ich, weiß ich, was ich darunter verstehe. Ich weiß nicht, ob andere da was anderes drunter verstehen.
Was verstehst du drunter?
Soll ich das jetzt hier in der vollen Breite rauslassen?
Okay, nee, das machen wir gleich. Ich sag erst mal, wer du bist. Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Beckauf und ich begrüße heute David Horsch. David ist Mitgründer von Kobok, dem wohl bekanntesten Elektrofahrradhersteller aus Heidelberg. Wie es allerdings dazu kam, dass aus dem Physikstudenten David der Gründer des Porsche unter den E-Bikes wurde, erzählt er im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge von Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht.
Hallihallo.
Du bist von Haus aus Physiker. Wir haben hier schon Schaubilder gezeichnet. Deine Leidenschaft ist das Downhill-Fahren. Und jetzt denkt man sich vermutlich erstmal, was ist das für eine Kombination? Was kommt denn dabei raus? Dabei kommt raus Kobok. Kobok klingt jetzt erstmal interessant. Hat der Name eine Bedeutung?
Nee.
Gut, dann machen wir direkt weiter.
Na doch, also da, es gibt, ja doch, doch, doch. Es gab natürlich schon Gedanken, als wir diesen Namen entwickelt haben, aber der Hauptgedanke war, es soll keine Bedeutung haben.
Okay, und was war der Gedanke, es soll irgendwie was bedeuten?
Naja, du hast ja immer, also wir haben da ganz viel über Namen nachgedacht, weil der Pius immer gesagt hat, David, das Kind muss einen Namen haben. Mhm. Ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Ne? So. Aber er hat da wirklich gebohrt so. Wir brauchen jetzt Visitenkarten und so, ne? So diese ganze Gründungsgeschichte. Ne? Wir brauchen Sticker, der wollte überall Aufkleber hinbappen und so. Und dann haben wir ganz viel drüber nachgedacht, was ich denn jetzt cool anhören würde. Und dann fängst du ja immer an, irgendwelche Bedeutungen zusammen zu wursteln. Mhm. Und fängst, dann hast du irgendwie zwei Begriffe und versuchst sie irgendwie zusammenzubauen. Aber das hat so ein bisschen, irgendwann wirkt das cheap. Ne? Irgendwann Aha. ist das dann so, die Gefahr besteht, dass du denkst so, ah, das hört sich aber cool an, weil das ist, hat irgend so ein Meaning, was jetzt, was wir jetzt gerade cool finden, aber vielleicht ist es in einem Jahr so, dass du dir denkst, oh Gott.
Mhm.
Also so, das ist so das Typische, wenn sich jetzt, ohne irgendjemanden zu nahe zu treten, aber wenn sich jetzt eine Elektro- oder so eine E-Mobility-Firma irgendwie Emotion nennt,
ja.
Ja, also E-Motion oder sowas, dann ist das ist legitim, aber ist so ein bisschen ne, so, relativ einfach.
Vorbei, ja.
So, und deswegen haben wir gesagt, soll eigentlich nichts bedeuten und wir wollen das lieber mit Bedeutung füllen.
Und das hast du auch. Du hast ja quasi das Rad neu erfunden. Du hast E-Bike wirklich sexy gemacht. Du.
Freut mich natürlich. Ne? Wenn du das so siehst, dann freut mich das sehr. Wir haben da tatsächlich ein bisschen was neu gemacht, würde ich schon so sagen, ja.
Richtig. Vor allen Dingen habt ihr ja einfach mal aus der Idee, oh cool, ich entwickle ein Fahrrad, um endlich mal dahin zu kommen, was David nämlich macht. Fahrräder entwickeln, sag ich jetzt mal platt, aber du hast einfach mal eben gesagt, ich will ein Fahrrad entwickeln, hattest ein Startup namens Kobok nämlich, es ist ein E-Bike, ihr saßt hier im Dezernat 16 in der alten Feuerwache, also das Herz der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft, seid mittlerweile ein florierendes nationales Unternehmen.
Bisschen international auch.
Mhm. Bisschen international?
Mehr national.
Okay. Und ihr seid ziemlich schnell gewachsen, ihr produziert und verkauft selbst eure Fahrräder.
Wir entwickeln, produzieren und verkaufen die, ja. Wobei wir verkaufen die an Fachhandel, also wir verkaufen die jetzt nicht an Endverbraucher, sondern wir sind so die, wir entwickeln das und verkaufen es an Handel und der Handel verkauft es dann an die Privatkunden.
Okay. Habe ich irgendwas vergessen oder können wir gleich darüber sprechen, dass deine Fahrräder sexy bzw. nicht sexy sind?
Ob die jetzt sexy sind oder nicht, muss ja natürlich jeder selbst beurteilen. Ja. Ne? So, ich finde die nicht schlecht. jeder so seinen eigenen Geschmack. Ja, ich glaube, so was wie fange ich denn jetzt da an? Am Anfang war das so, dass wir so ein bisschen aus dem Fahrradkurier-Business kamen. Ne? Mhm. Oder so dieses, als wir angefangen haben, war so diese ganze Single-Speed-Fixie-Szene ja. Noch en vogue und so aus diesem Fahrradkurier-Business, so, da haben wir irgendwelche Teile, irgendwelche gebrauchten Teile verkauft und bei eBay vercheckt, ne? Das war so ein Mini-Business. Haben wir uns dann relativ, das war so eine Drei-Käse-Hoch-Entscheidung, haben wir gesagt, so, ja, wäre doch cool, komm, ne? Also wir haben beide, ich und der Pius, wir haben das gegründet, wir haben beide Physik studiert und waren dann irgendwo so in dieser Situation, was machen wir denn jetzt mit unserem Leben? Und dann kannst du als Physiker halt entweder, in der Regel gehst du zu einer großen Firma. Mhm. Ne, du gehst du entweder zu einer Bank oder zu Bosch in die Forschungsabteilung oder zur Versicherung, zu irgendwo, wo man ein bisschen rechnen können muss und so.
Okay.
Das wollten wir aber irgendwie nicht. Da war dann schon ein bisschen mehr Drang da, sich selbst zu verwirklichen. Und dann haben wir relativ so einfach mal so gesagt, wir bauen jetzt E-Bikes.
Mhm.
So. Und so sind dann auch die ersten Produkte entstanden. Die war, erstmal kam das so aus uns heraus. Das kam so, wir haben das gebaut, was wir selbst haben wollen, was wir selbst cool fanden. Und deswegen war unser erstes Bike war auch so ein Nischenprodukt. Also das war im Prinzip so ein elektrifiziertes Bahnrad.
Dass ihr quasi dann nur selbst benutzt habt? Oder gab's
wir haben das schon 70 Stück im ersten Jahr haben wir verkauft. Was jetzt nicht nix ist, hat damals 5.000 Euro gekostet, also war auch so für das, was dran war, relativ teuer. Aber das war im Prinzip so, die Herangehensweise war nicht so, wie man das jetzt macht, wenn man weiß, wie es geht, eine Organisation zu bauen, die Maximum an Geld verdient.
Ne? Das kam eher so,
das kam eher so aus dem heraus, dass wir irgendwas Cooles bauen wollten, was wir selber gut finden.
Mhm. Ja, und war dann die Nachfrage eher das, dass ihr gesagt habt, wir machen weiter, oder euer Idealistentum, sag ich mal?
Puh, naja, der Trigger war, dass wir relativ viele Preise gewonnen haben mit diesem ersten Konzept. Also das, vielleicht muss man kurz sagen, was uns unterscheidet von dem Rest der E-Bike-Welt.
Mhm.
Als wir angefangen haben, Elektrofahrräder zu bauen, da waren Elektrofahrräder, sie sahen noch nicht so aus wie heute, sondern das ist jetzt 10 Jahre her. Da war das so ein umgerüstetes Fahrrad eigentlich. Also du hast so ein normales, also im Prinzip sahen die aus, das ist ein Fahrrad mit irgend so einem, gibt es heute immer noch ein paar, mit so einer Kiste auf dem Gepäckträger, wo der Akku drin ist und irgendwo ein Motor dran gebastelt.
Ne? So. Nicht sexy.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an so der Beginn des Automobils, wo dann auf einer Kutsche der Carl Benz mit so einer umgebauten Kutsche durch die Gegend gefahren ist. So ein bisschen der Status. Und da haben wir dann uns halt das nochmal so ein bisschen neu überlegt und haben dann entschlossen, dass es doch eigentlich sinnvoll ist, den Akku in den Rahmen reinzubauen, weil da eh Platz ist. Das hat damals noch keiner gemacht. Das heißt, eine relativ starke Integration haben wir gemacht, mussten dafür auch relativ viel Elektronik und Software entwickeln und haben dann relativ ganzheitlich ein Fahrrad gebaut, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keiner gemacht hat.
Mhm.
Also so der Unterschied ist, dass eine normale Elektrofahrradfirma dass Elektrofahrradfirmen sind in der Regel Fahrradfirmen und Fahrradfirmen funktionieren so, dass die sich eigentlich hauptsächlich Teile zusammenkaufen, die zusammenbauen, ein bisschen Marketing machen und dann weiterverkaufen.
Okay.
Da ist nicht so viel Innovation möglich.
Das ist bei euch anders.
Weil die kaufen sich dann halt einen Bosch-Motor und bauen einen Fahrradrahmen so, dass der Bosch-Motor da reinpasst.
Mhm.
So, und dann verkaufen sie das. Und bei uns ist es ein bisschen ganzheitlicher, vertikalerer Ansatz, dass wir gesagt haben, machen auch den Akku, wir machen auch unsere Elektronik, unsere Software selber. Und damit können wir einfach andere Produkte bauen. So. Und das haben wir quasi dann 2011 angefangen und 2012 haben wir unseren ersten Design, den Bundespreis Eco-Design hieß es damals, gewonnen. Und 2013 den Eurobike Gold Award.
Mhm.
So, und das ist so die in der europäischen Fahrradindustrie die größte Ehre, die du kriegen kannst. Das war ganz geil, weil wir da waren, das ist total Greenhorn, wir waren zu zweit, ne? Und waren da mit irgendeinem so grauen Messestand auf der Eurobike, total, und dann gewinnen wir hier Gold, ne? Das war dann so total krass. Und dann, das war so ein bisschen, weil du gefragt hast, was hat uns dazu bewogen, weiterzumachen, dann war das schon so, glaube ich, der Trigger, wo wir gesagt haben, so jetzt entweder wir machen jetzt ein Business draus oder wir lassen es.
Mhm.
Und dann haben wir angefangen, Elektrofahrräder herzustellen und zu verkaufen.
Und mittlerweile seid ihr wie groß im Team?
So zwischen 20 und 25.
Mit Hauptsitz hier in Heidelberg. Warum Heidelberg?
Wir haben halt hier angefangen und sind bis hier geblieben.
Das will man hören als Heidelberg. War halt praktisch. Na, aber man denkt ja jetzt vielleicht auch, das sind ja, ich sag dauernd, die Fahrräder sind sexy, sie sehen vielleicht auch so ein bisschen hipstermäßig aus, minimalistisch, erinnert wirklich an ein Single Speed oder an so ein Fixie-Bike. Die sieht man hier oder vor ein paar Jahren, war das ja eher noch so in den Metropolen, in Berlin oder in Köln oder so. Also warum nicht an so einem bisschen Hipster, in so einer Hipster-Metropole sitzen, sondern hier?
Also wir haben uns die Frage gar nicht so wirklich, also wir haben einfach hier angefangen und dann ist das hier jetzt größer gewachsen und jetzt die ganzen Leute, die bei uns arbeiten, wohnen hier. Wir können ja jetzt auch nicht einfach so mal umziehen. Und also diese Frage stellt sich gar nicht und ich finde es eigentlich auch ganz schön hier. Warum soll ich denn jetzt woanders hingehen?
Ja, das wollen wir hören.
Nur weil das jetzt irgendwie, nee. Das ist schon gut so. Das kann schon so bleiben.
Ja, ihr könnt auch ruhig hier bleiben. Ihr habt ja aber auch Standorte woanders, richtig? Ja, zumindest Verkaufsstellen.
Naja gut, wir haben halt Händler. Wir haben halt irgendwie 150 Händler in Europa. Und da sind natürlich, also, aber das sind ja andere Unternehmen. Wir haben eine Montage, die ist in Bielefeld. Also klar, unsere Sublieferanten oder unsere ganzen, die ganzen erweiterten Werkbänke, sage ich mal, die wir haben, die sind schon ein bisschen verteilter in Europa.
Und ihr, ich glaube, das ist für einen Fahrradmarkt ja auch was Besonderes, wenn man sagt, man hat viel Regionales oder hauptsächlich. Ist das bei euch noch so, dass ihr die Produkte, die ihr verbaut oder nutzt, dass die hauptsächlich regional sind oder aus Deutschland kommen?
Das kommt ein bisschen drauf an, was. Also der Antrieb, du musst ein bisschen teilen zwischen so dem Fahrrad und dem Antrieb. Die ganzen Antriebskomponenten kommen zum Großteil noch von hier. Ja, der kommt irgendwie so bei Frankfurt da hinten, kommt die Batterie her, dann kommt die Elektronik, wird tatsächlich hier in Dossenheim bestückt. So. Also da ist schon relativ viel noch hier. Die ganzen Fahrradsachen kommen aus Asien, das ist es einfach so. Da gibt es in Europa überhaupt gar niemanden, der das in dieser Größenordnung herstellen könnte.
Wie wichtig ist denn dann Nachhaltigkeit für euch? Versucht ihr, alles, was möglich ist, regional zu bekommen?
Da muss ich ja erstmal fragen, ist Nachhaltigkeit Regionalität?
Guter Punkt.
Komm, wir drehen den Spieß jetzt um, wie wir es vorher gesagt haben.
Du fragst mich jetzt.
Frage ich dich, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
Unterschiedliches in Bezug auf Fahrräder.
Gerne auch in Bezug auf Fahrräder.
Ist das Fahrrad an sich für mich schon mal nachhaltig? Also erstens Nachhaltigkeit in Bezug auf den Menschen, weil es was mit Bewegung und Gesundheit zu tun hat. Und natürlich dann auch für die Umwelt einfach. Du hast keine Abgase und es ist auch platzsparend. Das ist Nachhaltigkeit, was den Platz angeht.
Was sind denn die größten Probleme, die es da zu lösen gibt? Wenn du jetzt über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkst, was würdest du denn sagen? Was sind denn so die Challenges?
Ich glaube, das größte Problem oder die größte Herausforderung ist tatsächlich ein Umdenken und gegen die eigene Gewohnheit vorzugehen. Ich glaube, da sitzt für mich erstmal die Essenz. Weil die Möglichkeiten, die gegeben sind, sind ja viele. Vielleicht ich steige auf Bahn um, ich steige auf ein Fahrrad um oder auf ein Fahrrad auf. Aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung und da liegt auch die größte Chance in uns Menschen selbst.
Ja, das ist ja der Prozess am Ende. Ne? Also ich stimme völlig mit dir überein. Da hast du recht, ja, finde ich auch so. Ich glaube, was man aber auch jetzt noch sehen muss, ist so, beim Thema Nachhaltigkeit hast du ja unterschiedliche Perspektiven. So, also ich, ja. So, das ist so mein persönlicher Standpunkt, aber zu dem Thema, ich denke, das ist in erster Linie, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber dass es nicht unbedingt nur darauf ankommt, wie und wo und wie ökologisch wird ein Produkt produziert, sondern es kommt in erster Linie darauf an, wie viel braucht ein Mensch überhaupt? Also wenn es jeder Mensch schaffen würde, und meiner Meinung nach ist es ohne Probleme möglich, mit nur der Hälfte aller Dinge klarzukommen, die er aktuell besitzt, dann wäre die Welt ein ganz großes Stück besser. Und wenn diese Dinge dann qualitativ auch noch so gemacht sind, dass die länger halten, sodass man sich nicht ständig was Neues kaufen muss, ist voll die antikapitalistische Haltung gerade. Ne?
Die Fahrräder, wie lange halten die bei euch?
Also, keine Ahnung. Also wir achten darauf, dass wir rückwärtskompatibel sind. Also alle Bikes, die wir seit 2014 gebaut haben, kann man bis heute immer noch reparieren. So. Okay, oder super. So. Die sind halt service- und wartbar und das ist uns verdammt wichtig. Aber ich glaube, das ist so mein persönlicher, so mein Hauptding, so dass ich sage, wenn wir es hinkriegen, dass dieser Kapitalismus, der sich so ein bisschen verselbstständigt hat, ne, so, Kapitalismus ist ja, du musst immer mehr produzieren und immer mehr Leute müssen immer mehr Sachen kaufen und du produzierst immer mehr. Das ist der Scheiß für die Umwelt am Ende. Ne? Ja. So, dass die Leute sich ständig Sachen kaufen und die dann wegschmeißen oder vielleicht sind sie noch gar nicht kaputt, aber sie schmeißen sie trotzdem weg und dann hast du halt so einen Riesenbedarf und eigentlich brauchen sie es gar nicht. Aber die Wirtschaft funktioniert halt nur weiter, wenn du den Leuten das so einprügelst, dass sie immer wieder was Neues brauchen.
Aber auf welche Qualität, wenn du so ein kleiner Qualitätsnerd bist, worauf legst du am meisten Wert bei euren Fahrrädern?
Ich meine, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ne, das fängt beim Design, also es fängt, das ist sehr umfangreich, ne, weil Qualität heißt ja nicht nur, dass es dann am Ende nicht kaputt geht, das heißt ja am Ende auch, dass es so gestaltet ist, dass es lange hält und dass der Kunde damit lange zufrieden ist. Ne, so. In der Hinsicht ist es so eine Frage, die kann man nicht so ganz einfach beantworten. Aber ich denke, es ist so ein Produkt zu bauen, was den Kunden nachhaltig glücklich macht, das Produkt so zu bauen, dass das Produkt auch qualitativ so lange hält, dass der Kunde lang damit glücklich wird. Und am Ende auch einen Service bereitzustellen, der so ausgelegt ist, dass der Kunde lange mit dem Produkt glücklich werden kann. Weil irgendwann geht halt mal irgendwas kaputt, da braucht man sich nichts vormachen. Und dann musst du halt den entsprechenden Service haben. Da musst du es Ersatzteile geben, du musst es wartbar machen können und so weiter. Was denn jetzt mit Spillover?
Bitte? Ja, wir drehen rum. Was ist denn jetzt mit Spillover? Ich dachte, der Podcast heißt Spillover, David.
Genau, habe ich mir auch gedacht. Ich rede die ganze Zeit über Qualitätsversprechen.
Was ist Spillover?
Erklär was mir ist Spillover?
Mhm. In Bezug auf Coburg,
was jetzt ist haben wir da richtig rum. Jetzt stellst du die Fragen und ich gebe die Antworten.
Wir teilen uns das.
Also ich kann, wie gesagt, ich kann Spillover nur aus meiner persönlichen Brille aus beurteilen oder so. Ich kann so meine Interpretation jetzt mal zum Besten geben.
Bitte.
Aus meiner persönlichen Geschichte. Und ich glaube, was bei uns war, ist oder immer noch stattfindet, ist, dass das Ganze aus etwas Künstlerischem entstanden ist. Also wir haben so ganz am Anfang Elektrofahrräder aus der Motivation herausgebaut, dass wir eigentlich das coolste E-Bike für uns selbst bauen wollten. Und da ist halt ganz viel von uns reingegangen. Das heißt, da ging es eher um so ein Selbstverwirklichungszeug, ne? Da musste irgendwas raus aus uns. Und da ist im Prinzip das erste Produkt draus entstanden. So, und jetzt im krassen Kontext dagegen steht dann so eine Organisation. Ne? Eine Organisation ist ja etwas, was eine ganz andere Mission hat als das, was wir da am Anfang gemacht haben. Am Anfang ging es eigentlich eher mal um uns. Da ging es erstmal darum, dass wir irgendwas machen, was total cool ist. Oder was wir total cool finden zumindest. Und eine Organisation ist aber etwas, was eine andere Mission hat. Eine Organisation sollte etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Eine Organisation sollte auch etwas Gutes für die Mitarbeiter tun. Ne? Also sind so die zwei Aufgaben einer Organisation oder einer Firma. Mhm. Zum einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten, zum anderen die Leute verdienen da halt Geld und verbringen dann einen Großteil ihres Lebens. Und für die sollte man auch möglichst ein gutes Leben ermöglichen. Und das steht so ein bisschen im Kontrast zueinander. Ja. Ne? Und ich sehe jetzt Spillover so, wie kommt es denn vom einen zum anderen?
Ja, ne? Wie kam es dazu?
Wie wird aus so einer Selbstverwirklichung? Aus einer Selbstverwirklicherischen?
Ja, nehmen wir auch, gekauft, das Wort.
Desoxyribonukleinsäure?
Ja, auf die DNA kommen wir gleich.
Wie wird denn aus so etwas, was aus einem Individuum kommt, zu etwas, was eine Organisation ist. Also ich glaube, bei uns war es so, das ist so gewachsen. Ne? Also wir haben jetzt erstmal so ganz am Anfang so ein Bahnrad, ein elektrifiziertes Bahnrad gebaut, was wir selber total cool fanden, was aber eigentlich kein Mensch braucht. Ne? Muss man fairerweise jetzt mal sagen. So. Also wie so ein Porsche 911 braucht eigentlich auch keiner. Hast keinen Kofferraum, kannst nichts mitnehmen. Wenn du dich damit rumfährst, tut dir der Arsch weh. Und,
also sexy, aber unpraktisch.
Ja, aber ist geil, ne? Also ist trotzdem geil. Ne? Also ist irgendwie, ne? Also unpraktisch, aber eigentlich total sinnlos, aber irgendwie geil. So, das haben wir jetzt als erstes gemacht. Und dann haben wir das verkauft. So, und dann ging das so seinen Gang, dass jetzt ganz pragmatisch die Kunden kamen und haben dann sich unsere Bikes gekauft und dann da irgendwie so Steckschutzbleche dran gemacht, ne? An dieses super sexy Ding.
Minimalistisch, das muss man mal kurz sagen, die sind ja sehr minimalistisch. Da ist ja nichts dran außer Fahrrad, genau, also Rahmen und Reifen.
Da ist nur das Allernötigste dran gewesen. Und dann kamen die Kunden und haben sich da Steckschutzbleche dran gebaut und irgendwie so Stecklichter Klingel. Und haben sich dann noch irgendwelche Löcher gebohrt und Gepäckträger da dran gebastelt. Und weißt du, und wir haben so gedacht, oh Gott, was macht ihr?
Hör auf. Das gute Design ist kaputt.
Ja, unser schönes Fahrrad, macht das nicht kaputt. So, und dann hast du halt, genau, und dann stehst du halt vor dieser, was machst du denn damit jetzt? Du kannst es den Kunden ja nicht verbieten, aber irgendwie dir gefällt es auch nicht, dass die das machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann, okay. So, und so hat das dann angefangen,
dann
ja, dass
halt
du
selbst
sagst, da kommt jetzt von der Kundschaft irgendwas zurück und die wollen irgendwas. Aber dann lass es doch uns so machen, dass wir es selber gut finden. Und dann haben wir halt das nächste Bike gebaut und das hatte dann halt ein Schutzblech, einen Gepäckträger und eine Beleuchtungsanlage.
Ist ja auch einfach so verkehrsschutztechnisch wichtig auf der Straße.
Ist, ja, natürlich, ja, klar, logisch. Aber uns persönlich war
hat
das
zu nicht
dem
so
ersten Zeitpunkt noch nicht so wichtig, ne?
Mhm.
So. Und so geht das dann halt weiter, ne? Also so, dann haben wir das gemacht. So, dann irgendwann kamen die Kunden und haben gesagt, ja, aber eine Gangschaltung wäre ja auch nicht schlecht. Das waren zu dem Zeitpunkt nämlich immer noch Eingangfahrräder.
Okay.
Und dann haben die gesagt, so, ja, aber wenn ich einen Berg hochfahren will, am Anfang haben wir uns das noch wegargumentiert und haben gesagt, Gangschaltung brauchst du nicht, weil du hast einen Elektromotor und der schiebt dich einen Berg hoch.
Warum hat es jetzt doch
bis
Gänge?
Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, aber irgendwann, wenn du halt jetzt einen Königstuhl hochfährst mit einem Eingangfahrrad, ist halt irgendwie, geht schon, aber ist jetzt vielleicht nicht so super ideal. Da haben wir eine Gangschaltung dran gebaut, ne? Und so ging es dann immer weiter. Und irgendwann kam dann ein Trekkingrad und ein Gravelrad und jetzt haben wir mittlerweile einen Tiefeinsteiger. Also einen, der so mit so einer ganz tiefen Stange, wo man, sieht aber immer noch sehr sexy aus.
Sehr gut.
Da ist kann auch man nicht für Frauen Frau oder Rentner explizit, ist Unisex.
Weil für Frauen ist es ja super, wenn man ein Kleid hat und das ist,
Und für Männer auch, wenn man ein Kleid hat.
Auf jeden Fall. Also für alle.
Genau. So, und dann ist, und so wird dann ganz schnell aus dem, was ursprünglich so eine künstlerische Tätigkeit war, etwas, was der Allgemeinheit dient. Da sind wir ja eigentlich schon angekommen bei der Organisation, ne?
Richtig.
So. Und also so war das bei uns. Das ist einfach so ein Prozess gewesen, der hat sich so entwickelt. Das haben wir gar nicht, also klar, wir wollten schon von Anfang an eine Fahrradfirma haben, ne? Aber so der... Natürlich sagen.
Also war doch
die
eine
Motivation
auch da.
Oder so, das, was du eigentlich damit machen willst, hat sich ein bisschen gewandelt. Ne? Das ist zum einen so, du willst dich selbst verwirklichen, auf der anderen Seite, du willst einen Dienst an der Gesellschaft so und so. Und jetzt musst du das irgendwie aber beides noch zusammenkriegen. Und das ist, glaube ich, auch die größte Mission, du dann am Ende hast. Dann bist du irgendwann eine Organisation geworden, ne? So und machst einen Dienst an der Gesellschaft und machst einen Dienst an deinen Mitarbeitern. Aber willst ja trotzdem dich nicht komplett fremdsteuern lassen oder komplett immer nur das machen, was jetzt die Gesellschaft von dir verlangt, dann hast du ja gar kein Profil mehr. Ne? Das ist jetzt nicht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und das ist, glaube ich, so dieser Tipping Point am Ende, wo du dann sagst, so, okay, jetzt geht's von dem einen zu dem anderen, aber dann geht gleichzeitig was verloren und dann ist es natürlich so eine Managementaufgabe, dann am Ende das sinnvoll hinzukriegen.
Und das sind ja die auch so kleine Spillover-Effekte immer. Also der eine will das, dann machen wir das. Aber es geht ja auch darum, wie Minimalismus und Design und trotzdem Straßenverkehrssicherheit und trotzdem die eigenen Werte nicht zu verlieren. Und da habt ihr ja mittlerweile, jetzt seit kurzem, ein richtig cooles Tool, um zu sagen, das sind...
Desoxyribonukleinsäure.
Oder kurz DNA. Erklär mal, ihr habt ein Tool, ihr habt es DNA genannt. Was macht das?
Also vielleicht nochmal den Kontext. Ne? So, wenn du jetzt so dieses, ne, wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, da hast du dieses, gibt es jetzt, sagen wir mal, einen Künstler und der macht irgendwas.
Mhm.
So, und dann kommt da hinten irgendwas bei raus. Und dann tut der Künstler, das kommt aus dem Künstler raus und der Künstler hat ja gewisse Wertigkeiten in sich drin oder irgendwelche Sachen, die er gut findet. Vielleicht weiß er das noch nicht mal selbst, aber er hat die irgendwie. Und so, dann kommt am Ende ein Produkt raus. So, jetzt, das geht, wenn du alleine bist. So, jetzt wird eine Organisation draus. Jetzt sind das 20, 25, 30, 100 Mitarbeiter. Wie treffen diese Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen, damit das noch immer noch im Sinne des Erfinders ist?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen die Grundfrage.
Genau.
Und, genau. So, und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben so eine, wir nennen das die Kobok-DNA gebastelt oder uns ausgedacht, designt, die so ein Set an Grundwerten vorgibt, die am Ende Entscheidungen erleichtern. Das Ganze ist so ein bisschen gewachsen aus einer Design-DNA, das stand so ganz am Anfang. Also wir sind slim, simple und sleek. So, das heißt, wir sind sehr slim, heißt sowas wie leicht und schlank einfach, eben. Ja. Ne? So, wir wollen E-Bikes herstellen, die reduziert sich nicht mal auf E-Bikes, ne? Aber wir machen ja gerade E-Bikes, deswegen sage ich jetzt mal E-Bikes. Die leicht sind und eher dem Fahrrad ähneln als jetzt einem Motorrad.
Ja.
Wenn du jetzt E-Bikes auf dem Markt anguckst, dann gibt es auch viele, die eher so in eine Motorradrichtung gehen. Und wenn der Akku leer ist, dann ist ganz fürchterlich so, dann kannst du damit immer fahren. Sowas wollen wir nicht. Das ist so slim. Simplicity hat was mit Bedienbarkeit zu tun, ja, ne? Mit intuitiver Bedienbarkeit und jetzt alle notwendigen Funktionen, aber nicht unbedingt mehr. Mhm. Und Sleekness ist sowas, hat mit Gestaltung zu tun. Ne? Das ist so eine Nahtlosigkeit. Formschlüssigkeit am Ende. Daraus ist es entstanden, da haben wir uns gesagt, okay, die Design-DNA ist ja ganz cool und dann können wir ja vielleicht noch andere DNAs machen, die auch wichtig sind. Und mittlerweile gibt es jetzt 6 Disziplinen. Es gibt eine für das Design, es gibt eine für das Produkt, es gibt eine für die Marke, eins für einen Kodex, das ist so ein Verhaltenskodex, also ne, wie verhält man sich in der Firma?
Nach innen nur oder auch nach außen?
Das geht nach innen. Mhm. Das geht nach innen. Also es gibt 3 Werte nach außen, das ist Design, Produkt und Marke und es gibt 3 Werte, die gehen nach innen. Das ist Verhaltenskodex, People, also wie ist der Mitarbeiter bei Coburg und Leadership, also wie wollen wir hier, dass geführt wird. Und das ist ganz cool. Also das funktioniert ziemlich cool, weil du hast dann immer so, teilweise stehen diese Werte auch im Kontrast zueinander, aber es ist immer so, dass wenn du stehst jetzt, ist ein klassisches Beispiel, du hast ein Meeting, so, da hocken dann 5 Leute drin und es muss irgendeine Entscheidung getroffen werden. Aber die Leute können sich nicht einigen. So. Und das kann manchmal ein ziemlich langwieriger, schwieriger Prozess sein, ja, weil da hat dann jeder so seine eigenen inneren Vorstellungen. Ne? Und es kann sein, dass du was entscheidest, die Leute sind aber trotzdem nicht überzeugt. Ne? Und wenn du dann so eine DNA hast und dann hast du da so ein paar Grundwerte und die schreibst du dir mal hin, die relevanten, und dann kannst du dir anhand dieser DNA überlegen, wie passt das denn jetzt am besten zur Firma?
Ja.
Und was am Ende dabei rauskommt, ist ein sehr effizienter Prozess, Entscheidungen zu treffen, die dann am Ende aber auch fundiert sind. Also du kannst ja sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen, weil zack, 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 das so und so und so ist. Und damit können die Mitarbeiter dann leben, ne? Hast du eine Orientierung geschaffen.
Super.
So.
Vor allen Dingen wirklich sehr effizient. Also es spart bestimmt einiges.
Also wir haben das jetzt auch noch nicht so lange, muss ich fairerweise sagen. Ne? Also das ist jetzt so, wir haben vielleicht, das zu entwickeln haben wir angefangen vor einem halben Jahr oder so. Mhm. Und jetzt vor 2 Monaten ungefähr ist das Ding jetzt wirklich so final, bumm, dass es dasteht. Aber was meine Erfahrungen bisher damit waren, echt cool. So.
Okay, ich bin gespannt auch, wie sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht reden wir auch in einem Jahr nochmal über die DNA von Coburg, wie sich das weiterentwickelt hat.
Ja, können wir machen.
Weil eure Fahrräder haben sich ja, wie du sagtest, von minimalistisch zu dem Markt angepasst verändert.
Mhm.
Wer genau ist euer Zielpublikum? Oder wer war es? Hat sich daran was verändert?
Das hat sich sehr stark verändert.
Mhm.
Also ich glaube, das erste Produkt, da waren das Zielpublikum wir selbst. Das ist ganz klar. So, wir haben die Fahrräder für uns gebaut und wir hätten sie sofort gekauft, aber nicht unbedingt für jeden. Zielpublikum sind eigentlich alle, die Slim E-Bikes kaufen wollen. Also wir wollen, also unser Ziel ist es jetzt nicht so, nur den da anzusprechen. Klar, ja, also wir machen Premium-Produkte, also wir sind jetzt nicht, wir stellen keine Produkte, so Baumarktfahrräder wird es von uns niemals geben. Ne? So, wir stellen Premium-Produkte her, wir stellen innovative Produkte her. Also es ist, okay, passt, Produkt-DNA. Ne? Produkt-DNA lautet Purpose Premium Pioneer. So.
Mhm.
Purpose ist der Einsatzzweck, ne? Also das Ding muss möglichst gut passen für das, was du damit machen willst.
Mhm.
Ne? Das steht im absoluten Vordergrund. Premium hat was mit Qualität zu tun, hat auch ein bisschen was mit Preis zu tun. Das ist so ein zentraler Wert, wo wir von Nachhaltigkeit vorher gesprochen haben, ne? Und Pioneer hat was mit Innovation zu tun. Ne? Das ist so dieses, über welche Brücken gehst du denn und was gibt es denn Neues, was wirklich jetzt den Markt revolutioniert. So, und ich glaube, Leute, die das wollen, die kaufen unsere Produkte. Und das sind am Ende aber alle, die Slim E-Bikes kaufen wollen oder die jetzt nicht so ein 25-Kilo-Tanker sich in den Garten stellen wollen, sondern jemand, der eher noch ein bisschen näher am Fahrrad dran sein möchte. Also und da schließen wir aber jetzt auch keinen aus.
Also es klingt wirklich so nach, das sind eure drei Punkte und da findet sich aus jedem Geschlecht und aus jeder Altersklasse eine gewisse Menge und oder eine gewisse Schnittmenge, die das gut finden.
Das ist das Zielpublikum. Ich behaupte jetzt nicht, dass unser Portfolio schon so weit ist, dass wir jeden Einzelnen davon bedienen können.
Eure Werbung ist ja viel mit Stars, also vor allen Dingen mit Schauspielern. Katja Riemann, Jürgen Vogel, Richie Müller. Wie kamt ihr darauf? Warum die? Weil das ist ja, mit wem ich Werbung mache, spreche ich ja auch eine gewisse Zielgruppe an. Vor allen Dingen sitzen die ja auch alle in Berlin.
Oder? Richie Müller nicht.
Wo sitzt denn der?
Der ist der am Chiemsee.
Ah, ja. Okay.
Das hat sich tatsächlich immer so entwickelt. Also die kamen eher auf uns zu. Das war eher so, der Richie hat dann irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ey, coole Bikes habt ihr da. ich will auch eins, so irgendwie. Ne? Und dann sind wir mit dem, und das ist halt ein saugeiler Typ auch. Ne?
Ja, und das wünscht man sich ja auch.
Ja, das war halt so nett, weißt du, so menschlich einfach. Der kam dann, also dann irgendwann kam er da mal mit seinem Porsche angefahren. Und dann,
der Unpraktische?
Der Richie steht halt auf sowas. Ja, aber geil, ne? Ja,
unpraktisch, aber geil.
Kommt drauf an, was du damit machen willst.
Ja.
Und irgendwann kam er einfach mal angefahren und dann haben wir halt mal ein bisschen überlegt, was man so machen könnte. Und da hat er tatsächlich so den Gedanken geäußert, ja, er hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was, Feinmechaniker oder irgendwas gelernt, bevor er jetzt Schauspieler geworden ist.
Bin ich überfragt, ehrlich gesagt.
Also irgend so was irgend so Metaller, ich weiß gar nicht,
also er hat Ahnung.
Er hat auf jeden Fall nicht zwei linke Hände und er hat gemeint, es wäre ja eigentlich total cool, er wird sich das gerne mal anschauen, wie so ein Fahrrad zusammengebaut wird. Und dann kamen wir halt so auf die Idee, hey Richie, dann komm doch einfach mal vorbei und wir bauen mal ein Bike zusammen.
Ja.
Und dann war halt ein Tag bei uns und wir haben einfach mal sein E-Bike mit ihm zusammengebaut.
Wie cool, ja.
Was er dann am Ende auch mitnehmen konnte.
Aber nicht im Porsche.
Ja, und so hat sich das eher ergeben, ne? Mhm. So, beim Jürgen Vohl war das genau gleich. So, von daher ist es so ein bisschen.
Das heißt ja aber quasi, wenn wir nochmal bei dem Bild mit Porsche und eurem Fahrrad bleiben, sind eure Kobok-Fahrräder das neue Statussymbol?
Ich glaube, Statussymbol ist was sehr Persönliches. Ob man jetzt, es ist natürlich cool. Also natürlich ist es total geil, wenn jemand sagt, so dein Produkt ist ein Statussymbol, ne? Weil das bedeutet ja, du hast viel richtig gemacht, ne?
Ja.
Ein Statussymbol heißt ja, dass der Kunde sich mit deinem Produkt so gut identifizieren kann, dass er sagt, so ey, das sagt was über meinen Status aus. In der Hinsicht ist es natürlich ein Zielbild. Das sollte ein Zielbild, glaube ich, von jedem sein, der nachhaltige Produkte macht, Statussymbole zu entwickeln. Deswegen würde ich die Frage so beantworten, es ist ein Zielbild, ob das jetzt so ist oder nicht, ist so etwas, was nicht mir obliegt. Aber das muss der Kunde am Ende selbst für sich beantworten.
Und von außen betrachtet zu einem gewissen Anteil auf jeden Fall. Also wenn Richie Müller anruft.
Genau, du darfst gerne sagen, dass Kobok Statussymbole sind.
Dann sage ich, Kobok-Fahrräder sind Statussymbole. Inwiefern hat euer Statussymbol denn Konkurrenz gekriegt mit diesen ganzen E-Rollern, die jetzt hier überall rumstehen?
Gar nicht mal so sehr. Mhm. Da bist du jetzt wieder bei Marke oder bei Emotion. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also es geht bei beiden um Mobilität.
Genau deswegen. Also
und um von A nach B zu kommen. Aber es ist was ganz anderes. Mit so einem E-Roller identifizierst du dich halt keinen Meter. Ne? mit dem E-Roller, mit dem fährst du halt, weil du irgendwo hinkommen willst. Und vielleicht macht es dir auch noch Spaß. Aber es ist jetzt nichts, wo du, Statussymbol, wo du vor deinen Kumpels mit angeben kannst. So. Kannst du, ey, geil, ich bin heute mit dem Tierroller hierher gefahren.
Also liegt da
guck
auch
mal,
schon
was für ein geiler Typ ich bin.
Wieder
so,
der Unterschied.
Das will keiner so. Und das ist was anderes mit einem E-Bike. Ne? Es gibt auch so die These, das ist eher so, wo wir uns sehen, dass du sagst, du hast ja so diese ganze Automobilwelt und Automobile sind ja tatsächlich Statussymbole. Ne?
Ja.
Da ist die Marke wichtig und die Identifikation, wenn ich jetzt einen Porsche Cayenne fahre, dann will ich damit irgendwas über mich sagen. Aber das wird ja langfristig wegbrechen. Ne? Also die Auto, machen wir uns nichts vor, aber die Autoindustrie, die ist so ein bisschen im Arsch. Und es wird nicht ewig so weitergehen. Das heißt, das wird irgendwann weg. Zumindest in Städten wird das irgendwo wegbrechen. Und dann ist so die Frage, wohin denn mit dieser Emotion? Mhm. Ne? Was soll denn der, also man hat ja so ein, ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Bedürfnis nach irgendwelchen Sachen, die
unsere
etwas
Welt
über ihn aussagen.
Bietet ja auch viel Möglichkeit heutzutage dazu.
Genau, deswegen sind Coburg so Produkte, die willst du halt besitzen.
Okay.
Die willst du nicht teilen. Nein. Coburg willst du haben.
Also es gibt nicht ein Fahrrad für die ganze Familie, sondern jeder braucht eins.
Das würde ich jetzt so, nö, kann ja auch die ganze Familie besitzen wollen, ein Fahrrad.
Geht okay. Auch. Wenn wir jetzt rein familientechnisch auch mal schauen, wo liegt denn so die Preisspanne Fahrradtechnisch?
Wir sind zwischen 3.000 und 6.000 Euro.
Und wie ist das? Aktuell werden E-Bikes ja auch gefördert. Ist das bei euch auch so?
Das ist jetzt was mit uns als Hersteller gar nicht unbedingt was zu tun hat.
Ja.
Es gibt eben so Business-Leasing-Sachen, dass du dann halt, dass diese 1%-Regelung wegfällt, ja. Und so Sachen gibt's. Und das ist für alle, also nicht nur für uns, es ist für alle E-Bikes. Wir haben da Leasing-Programme jetzt auch im Angebot. Also wir gehen jetzt auch teilweise direkt an Unternehmen ran und haben für die dann so ein super, also wirklich super lukratives Leasing-Modell, wo du dann über 3 Jahre ein Bike leasen kannst. Und das ist dann komplett versichert und mit allem, was kaputt gehen kann und Diebstahl versichert und pipapo. Also ein absolutes Sorglospaket. Und das kostet am Ende relativ wenig, gerade aufgrund dieser Steuersparnis. Also das ist so, sowas machen wir schon auch. Aber im Prinzip gilt das für alle Elektrofahrräder. Wir haben nur ein, oder so, das ist so, das ist jetzt aber technisch so. Es gibt so Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Leasings anzubieten, ja, für alle Marken. Und wir haben ein eigenes Modell für dieses Leasing, was für die Unternehmen wesentlich lukrativer ist. So, weil dann natürlich die Marge von den Zwischendingern da wegfällt.
Okay. Wie, also seid ihr irgendwie noch Konnektivität und Digitalisierung, sind die irgendwie schon?
Ja. Wir haben eine App und mit der App kannst du so Sachen machen wie dein, du kannst deine, also die, so das Hauptfeature der App, die kann auch Navigation und so weiter. Das Hauptfeature ist, dass du deinen Antrieb so auf dich selbst tailern kannst. Also du kannst im Prinzip du hast 2 Unterstützungsstufen und kannst die dann frei einstellen, wie stark die unterstützen sollen und wie schnell die unterstützen sollen und so weiter und so fort.
Geht es dann quasi auch wie so ein Fitness-Tracker oder Sicherheit? Ich kann es finden, wenn es geklaut wird. Welche Vorteile?
Nee, das finden, also da arbeiten wir dran, das kann man aber noch nicht machen. Also dieses Tracking von wegen, du kannst so wie Find My iPhone mäßig immer wissen, wo dein Bike ist, das haben wir nicht.
Ist ja auch Sicherheit manchmal für Eltern, wenn, je nachdem wie alt die Menschen sind, die eure Fahrräder fahren können. Also für Kinder jetzt oder für Jugendliche, wenn man weiß, ah ja gut, er ist zur Schule gefahren oder nicht.
Das ist aber geil. Da kann der voll die Eltern faken. Dann stellt er das beim Kumpel ab und geht in eine Disse mit
steht,
Fuß.
Steht vor deiner Mama, ich war den ganzen Tag in der Schule. Ja, dein Fahrrad stand da tatsächlich. Und wo warst du? Ich lasse mein Fahrrad doch nicht allein.
Lieber das Telefon trackt. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das nehmen sie nämlich meistens mit.
Das stimmt.
Ja. Zu den Fahren verloren.
Wir waren bei Fitness-Tracking und Sicherheit.
Genau, also so ein klassisches Fitness-Tracking. Es gibt Schnittstellen, also es macht keinen Sinn, so, man muss sich ja irgendwie so ein bisschen abgrenzen. Dass wir jetzt in unsere App einen Fitness-Tracker reinbauen, macht keinen Sinn, weil es gibt so viele hochprofessionelle Apps, die das machen. Dass das für uns überhaupt keinen Sinn macht. So, da würden wir irgendwo was reinstecken, was überhaupt nicht unser Fokus ist. Ne? Unser Fokus ist, geile Bikes zu bauen, die geil fahren. Und was wir jetzt andenken, ist, eine Schnittstelle zu bauen für einen Fitness-Tracker. Also, da gibt es gewisse Bluetooth-Protokolle, die das können. Aber dass wir das selbst machen, macht keinen Sinn. Das ist genau das Gleiche, wie langfristig meiner Meinung nach eine Navigation keinen richtigen Sinn macht. Also guck dir mal die Autos an. Da hast du Navigationsgeräte in deinem Auto drin, aber du benutzt trotzdem Google Maps, weil die Stauvorhersage da besser funktioniert.
Ich benutze weder noch.
Ja, oder du benutzt gar nichts, aber dann brauchst du es ja eh nicht.
Ne? Richtig.
So. In der Hinsicht musst du da immer so ein bisschen gucken, so, ne, wo gibt es denn gewisse Commodities, mhm, die das eh schon besetzt haben, und dann hängst du dich lieber an die dran und konzentrierst dich auf deinen eigenen Fokus. In der Hinsicht werden wir jetzt keine eigene Navigation machen, keine eigenen Fitness-Apps machen, das macht keinen richtigen Sinn.
Ja, das stimmt. Wie hat sich euer Schaffen oder euer Alltag jetzt während Corona verändert?
Es war so ein, also das, es war das krasseste Wechselbad der Gefühle, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben hatte.
Okay.
Also es war wirklich so, dass wir so als der Lockdown kam, ne, das war ja, wann war das? März, April irgendwann.
Ja, genau. Ja.
So, das ist für einen Fahrradhersteller der Zeitpunkt, an dem du anfängst, deine ganze Jahresproduktion auszuliefern. Ne? Also so, ja, du hast eigentlich so März, April, Mai, ja, sind so die Monate, an denen machst du deinen Umsatz.
Ja.
So. Und genau zu diesem Zeitpunkt war Lockdown und alle Fahrradläden geschlossen. So, das heißt, wir hatten halt erstmal einen Umsatzeinbruch, der hat sich ordentlich gewaschen. Ne? Also du konntest nicht, ich meine, die Händler hatten das bestellt, die müssen das auch abnehmen, aber wenn keiner im Laden ist, kannst du denen auch nichts schicken.
Ja.
Und ne, so. Und das war dann erstmal so, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, jetzt geht's in den Arsch. Also weißt du, so, das war wirklich so, ja, wo ich ganz hart existenzielle Not. Und da haben wir dann auch alles runtergefahren, so wie so weit es nur ging. Und dann haben aber die Bike-Shops irgendwann wieder aufgemacht. Und dann, gut, das kennt man ja, dieser Corona-Effekt, alle fahren Fahrrad.
Ja.
Und dann hat es komplett das Ruder wieder rumgerissen. Ne? Also am Anfang haben wir gedacht, so, okay, wir kriegen ein hartes Vertriebsproblem, ja, und wir bleiben auf unseren Bikes sitzen. Dann haben die Läden wieder aufgemacht und da hat sich innerhalb kürzester Zeit komplett rumgedreht, dass wir eigentlich ständig leer gekauft waren und irgendwie produzieren mussten, damit wir überhaupt unsere Händler bedienen konnten. Und so geht es, glaube ich, der ganzen Fahrradbranche. Also ich glaube, so aktuell ist alles leer gekauft.
Sind die Ausschläge immer noch so hoch oder normalisiert sich das gerade wieder?
Es ist immer noch ein Mangel an Bikes grundsätzlich. Also bei uns ist so, was wir produzieren, können wir eigentlich direkt ausliefern.
Okay.
In der Hinsicht ist es jetzt wieder gut. So, also kann ich mich nicht beschweren.
Hat sich das auch dann die Art und Weise der Nachfrage, also gibt es irgendwas durch Corona auch, was ihr an euren Fahrrädern vielleicht verändert habt?
Eine Halterung
für das Infektionsmittel?
Also du kannst ja, so eine Produktentwicklung von einem Fahrrad dauert ja irgendwie, das dauert ein paar, also das dauert eher zwischen ein und drei Jahren.
Mhm.
Deswegen kannst du nichts an einem Produkt ändern.
Okay.
So, dafür ist es zu kurz.
Also das haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen, aber hast du eine andere Vision, wo es so in den nächsten 10 oder 20 Jahren hingeht?
Also ich glaube, dass sich der Mobilitätsmarkt schon sehr, sehr stark verändern wird. Also so dieses insbesondere innerstädtische Mobilität muss sich meiner Meinung nach sogar sehr stark verändern. Ich bin auch fest überzeugt davon, dass der Trend da sehr stark hin zum Fahrrad gehen wird. Also da gibt es auch so, ne, also gerade so die Dinge, die jetzt mit Corona passiert sind. Ne? Zum Beispiel, dass du jetzt so der starre Arbeitsplatz wird dir immer weniger wichtig. Das heißt, du fängst jetzt mehr an, im Homeoffice zu arbeiten und triffst dich dann gegebenenfalls an irgendwelchen Hubs, Coworking Spaces etc. mit deinen Kollegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft noch viel stärker zunimmt, dass du so eine Dezentralisierung der Arbeitswelt hast.
Ja.
Und was daran hängt, ist natürlich viel kürzere Transportwege.
Mhm.
Und viel kürzere Transportwege bedeuten, du brauchst kein Auto mehr. Richtig. Und dir reicht ein Fahrrad oder ein E-Bike halt so. Das sind so die Dinge, wo ich denke. Und ich denke, das E-Bike, und zwar ziemlich, also das wird sich weiterentwickeln so, aber irgendwie ist ein Fahrrad auch ein Fahrrad. Und das ist schon seit 100 Jahren so. Und so ein bisschen wird, also es wird am Ende auch irgendwie ein Fahrrad bleiben. Ich glaube, das wird einfach maßlos an Bedeutung zunehmen. Und deswegen ist unser Ansatz der zu sagen, okay, wir wollen eben dafür, eben für die Mobilität ein Portfolio bereitstellen, was möglichst vielen Menschen ermöglicht, einfach das Auto zu Hause wegzulassen. Auto verkaufen, Fahrrad kaufen.
Nachhaltigkeit.
Ja, das ist ja auch cool, oder? Das ist doch voll gut.
Eben.
Blödes Auto, brauchst du nicht.
Hast du kein Auto?
Doch. Ich hab so einen Campingbus.
Okay, gut.
Das ist für mich Lifestyle.
Ja, und so, da passt dein Fahrrad ja auch rein.
Pender.
Cool. David, vielen, vielen Dank Es hat wirklich Spaß gemacht.
Dito, dito.
Also, kauft euch ein Kobok, das wird das neue Statussymbol.
Dankeschön.
Bitteschön.